Es gibt einen neuen deutschen Draft-Pick. Shoutout gehen raus an Marlon Klein, H-Town Boys. Wenn du Recommendations brauchst, melde dich bei mir, Mann. Ich habe eine Liste an Restaurants, da nimmst du ruckzuck 15 Kilo zu. Easy.
Let's go.
Geht ab, Leute. Herzlich willkommen zurück bei Game Changers. Mein Name ist Michael Socha. Hier mit meinem Co-Host Jakob Johnson. Jakob, worüber reden wir heute? Was geht ab?
Fuck, Mann. Wir haben natürlich aus gegebenem Anlass ein großes Draft-Review geplant. Wir reden über ein paar Coaches. Ein Coach ist in Trouble. Ein anderer Coach wurde bezahlt. Wir haben ein paar andere Themen, die ziemlich lustig sind. Mal sehen, ob wir von der Zeit zu denen kommen. Ansonsten kriegt ihr die vielleicht in der Overtime. Aber ja, Mann, lass zuallererst mal über deine Woche reden, Bro. Es ging bei dir Draft Week. Wie sah es aus im Haus in Socha?
Du weißt, bei uns ist busy, busy, Alter. Ich hatte letzte Woche gar nicht erwähnt. Mein kleiner Bruder Eric, viele kennen ihn vielleicht noch. Er ist ja damals auch bei Tampa, hat er für ein paar Jahre gespielt. Aber der ist nach Texas gezogen. Ja, die sind hier jetzt wirklich, wohnen eine Viertelstunde, er und seine Frau, sein kleiner 6 Monate alter Sohn Jakob.
Hey, okay, Legende.
Baby Jake, ja, die sind hierher gezogen.
Der Boy ist jetzt schon eine Legende. Hey.
Und dann sind die natürlich jeden Tag da. Meine Eltern sind im Augenblick zu Besuch. Nice. Also jeden Tag Vollgas, aber richtig geil. Wir essen zusammen, machen einfach richtig schön Family Time Augenblick. Also ja, das war die Woche. Also viel Hilfe auch hier beim Umziehen und so, weißt du, alle all hands on deck. Also viel los, Mann.
Lass mich das fragen. Seid ihr eine Familie, die Möbel selber zusammenbaut oder seid ihr mittlerweile so upper class genug, dass die Möbel schon gebaut kommen?
Nee, wir packen da tatsächlich an, Mann. Da wird schon zusammengebaut. Wir sind ja auch alle so richtig schön geizig und da wird immer schön nice. Facebook Marketplace und die sind ja alle schon, die sind alle schon zusammengebaut. Aber zum Glück habe ich einen Truck, da wird eingeholfen, ja. alle zusammen wird geschleppt und ja.
Bro, das ist ein perfektes Thema, weil ich habe auch ein paar Sachen auf Facebook Marketplace gekauft.
Hey, Schnäppchen, Mann.
Wer das nicht kennt, ja, Facebook Marketplace ist hier in den USA.
eBay Kleinanzeigen ist das.
Genau, eBay Kleinanzeigen, du kannst Zeug für umsonst oder für einen kleinen Preis normalerweise da holen bei dir in der Umgebung. Alles, was du brauchst halt, ist jemand, der einen dicken Truck hat. Ich habe selber keinen, aber ich verstehe jetzt, warum du eigentlich einen brauchst. Mhm. Wenn du hier, also, ja, das klingt crazy, aber wenn du hier
was lebst, du brauchst ey, schon einen. Das ist so praktisch. Es ist echt so, Mann. Eric ist jetzt aus Tampa hergezogen und direkt so, ja, ich brauche einen Truck. Das ist, was mit Texas auch mit dir macht, diese Südstaaten, weißt du. Es ist einfach zu praktisch, weißt du. Du weißt nie, aber ey, Öfter wie du denkst, brauchst du einen Truck.
Und dann musst du halt immer Leute anpumpen. Aber ich habe Kollegen angepumpt für einen Truck und die haben mir geholfen. Wir haben ein Trampolin eingeladen und nice. Einen Basketballhoop. Was so ja, auch so, ja. finde ich, ist, wenn du Kinder ja. hast, ah, Digga, Trampolin ist Klatsch.
Absolut, Mann. Du kennst ja unseres. Und ja, apropos Basketball, wir haben jetzt auch ein Basketball-Ding. Wir haben uns einen Basketballkorb in den Garten gepackt. Also. Ja.
Also ich habe, nachdem ich es abgeholt habe, drüber nachgedacht, okay, so mein Sohn ist jetzt 1. Den Basketball-Hoop werden wir wahrscheinlich erstmal eine Weile lang nicht benutzen.
Hey, work on your game, Alter. Hoop Dreams. Ich bin immer im Garten selber am Shooten, Alter. Meine Frau immer, ey. Der Junge hat seine Hoop Dreams immer noch.
Hoop Dreams immer
noch. Okay. Alter, Jahren, Mann.
Nee, das war ein Highlight meiner Woche. Das andere Highlight war, ich habe Kickball gespielt zum ersten Mal.
Geil.
Sagt es dir was? Kennst du
das? Ja, also wie Baseball, nur mit den Füßen. Du hast auch deine Bases, ne? Ja,
macht Spaß. Ich habe das Ganze noch nie gespielt. Ich kenne das nur aus dieser Disney-Show, Disneys große Pause früher, wo die Jungs das immer gespielt haben. Mhm. Und das sah immer so geil aus. Ich hätte immer Bock darauf, aber in Deutschland spielt es ja niemand. Und ich wurde eingeladen von einem Kollege zu der Liga da, bin da rausgefahren, habe das Ganze gemacht und ich war die ersten paar Snaps schockiert, wie tatsächlich unathletisch so die breite Bevölkerung doch bei diesem Kicken aussieht, Bro. Das ist immer crazy. Ist so mal, der Ball kommt langsam auf dich zugerollt. Alles, was du machen musst, ist das Ding auch nicht kicken.
Das Ding,
ja,
weg,
das
genau.
Ding ist ein Play. Herna, Leute haben den so richtig daneben gekickt, angeschnitten, dass es sich rechts rausdreht, links rausdreht. Ein paar große Bälle waren in Play. Und Leute, weißt du mal, im Outfield sind unter dem Ball und zittern und fangen das Zittern an. Der Ball hinkt, hilft dir ins Gesicht, die stolpern übereinander.
Was war denn das jetzt für eine Liga, Mann? Also professionell war das nicht, ey.
Nee, nee, ja, das war also... Ich bin natürlich, ich lebe im Künstlerstadtteil hier in Nashville. Okay. Ich bin in East. Das heißt, es war eine sehr diverse Crew an Leuten, die da zusammenkamen.
Das erklärt.
Aber ich sag mal so, Leute, die nicht früher in der Schule irgendeinen Sport gespielt haben, haben in dieser Liga zusammengespielt. Okay. Wie gesagt, hat sich gebockt, aber die Leute, die haben fast eine Standing Ovation gegeben, als ich mal so einen Ball so über meine Schulter gefangen habe. Weißt du, ich meine, so einen normalen Move, den du halt fängst den Ball, wenn er in deine Richtung fliegt. Du bist so, oh man, how did you catch that, dude? That's crazy.
Krass, Mann. Eine Recommendation hier an der Stelle ist Pickleball. Hast du schon mal gespielt?
Pickleball?
Mit diesen kleinen Paddles, dieses Tennis, nur im kleinen Format?
Ja.
Also wir haben auch angefangen, wir spielen so Doubles.
Okay.
Wir haben Freunde, mit denen wir spielen, ja. Er macht echt Bock. Und das ist auch ein Workout, Digga. Aber das ist real. Also wenn du ein bisschen Tischtennis spielen konntest, also das ist so ähnlich. Also,
aber ist nicht so ein
Lateral Movement, Digga.
Das ist nicht so ein Rentnersport, das ist nicht so Tennis.
Das ist so crazy, Mann. Kennst du noch Squash von damals? Kennst du Squash?
Ja, Squash. Ja.
Squash war auch mal, ich habe immer, als ich jung war, Squash gespielt. Und da haben mich immer alte Leute abgezogen, weil die so krass smart sind und halt die wissen halt genau, wo der Ball hinkommt und die sind gut in dem Game, ohne dass sie sich viel bewegen müssen.
Ja.
Und dasselbe mit Pickleball. Aber es ist schon Athleten.
Ist wie damals Patrick im Halbhaus beim Tischtennis spielen. So, wir alle bewegen uns von links und rechts und er steht in der Mitte easy breezy aus dem Handgelenk.
Genau so.
Oh man, alright. Hey, das ist meine Woche.
Sehr gute Woche, ja.
Willst du mal unser Draft-Review hier introduzieren?
Absolut. Ja, lass natürlich mit dem Highlight, du hast schon erwähnt, Marlin Klein, unser Deutscher zu den Texans an 59. Stelle, ein Riesenstatement. Wow. An der Stelle muss man dazu sagen, er war ja eher so als dritter, Viertrunden-Pick gehandelt und wir haben es letzte Woche erwähnt, Alter, can't coach size, Alter, Junge, 6'6", ist eine 4'6 gelaufen, Texans haben ihn sich geschnappt in der Mitte der zweiten Runde, also riesen Shoutout an ihn. Jetzt natürlich die Frage, was macht das für Football Deutschland? Was hilft es dem Status Football Deutschland nochmal? Hilft es vielleicht der nächsten Generation? Und wo siehst du ihn auch? Du kennst das System der Texans. Wie denkst du, passt der dort rein?
Boah, ich finde, der passt wie die Faust aufs Auge. Also das ist wirklich, der Junge hat einen richtigen Glücksgriff. Ich will nie einem jungen Spieler noch mehr Druck aufbauen, Digga. Jeder muss erstmal in dieser Liga ankommen, sich zurechtfinden. Es gibt so viel, was schief gehen kann, was gar nicht in deiner Kontrolle ist und sowas. Das heißt, er hat für die nächsten Wochen und Monate seine Arbeit vor sich. Aber was ich über die Houston Texans weiß, ist, dass die auf den Titan setzen wollen. In den nächsten Jahren. Coach Kaylee ist ein ehemaliger Titan-Coach. Boah, der liebt den Titan. Und die suchen nach Jungs in der Offense, die bereit sind, tough zu sein und zu arbeiten. Und ich denke, da ist jemand wie Marlin, der den deutschen Background hat, genau die richtige Auswahl. Und gleichzeitig sind die aber auch, also Coach Kaylee ist niemand, der nur Blocking von dem Titan will. Ja, der will einen Titan, der tough ist, der blocken kann, aber der gibt dir auch Opportunities mit dem Ball und auch Gameplan-Elemente und sowas, die wirklich zum Titan gehen. Das heißt, ich denke, er hat da eine riesen Opportunity vor sich, das weiß er selber. Mhm. Für Deutschland und für deutsche Talente ist es, glaube ich, jetzt so ein Moment, wo wirklich mal die Tür eingetreten wurde. Also wir haben jetzt einen Skill-Player in der Offense, der wirklich mit dem Ball auch zu tun hat, den Ball fängt, mit Routen läuft etc. Und der ist aus eigener Kraft geschafft hat, in die NFL zu kommen. Der Junge ist mit 15 oder sowas, glaube ich, schon in die USA rüber.
Genau.
Hat diesen Traum gechased. Er war da nicht der Einzige, das war so ein ganzer Korridor, der sich aufgebaut hat. Ich weiß nicht, wie sehr du dich damit auskennst. Es gibt so einen Korridor für also richtig junge deutsche Talente, die rüber wollen, die wissen, sie wollen am College spielen. Die können da über, gibt es so eine Connection, die sich entwickelt hat, über Rabun Gap. Das ist so eine,
sag mir gar nicht, so eine
christliche Highschool irgendwo in der Pampa in Georgia. Und wie gesagt, also ich tue das jetzt mal paraphrasen. Ich hoffe, wir können mal einen von den Jungs hier im Podcast haben, um das Ganze genauer zu erklären. Aber ich habe mit Terry Azala damals geredet und der hat gemeint, ja Mann, das ist so eine christliche Schule, Mitte vom Nirgendwo, da gibt's nichts. Aber die haben entdeckt, dass sie sich Deutsche herholen können, die da einfach für Kost und Logis, also einfach dafür, dass du da die Opportunity kriegst, spielen. Und okay. sich darüber dann alle qualifizieren, weil sie eben hier in den USA sind, weil sie auf Touren gehen können mit der Highschool, wo sie bei den ganzen Colleges und sowas vorbeigehen und so eben recruited werden. Und Digga, Marlon hat da seinen Weg gemacht, hat sich für Michigan erstmal, Michigan Scholarship zu ziehen, ist erstmal schon mal ein Respekt, ist schon mal ein Statement.
Absolut.
In Michigan ist es dann aber auch nicht so, wie wenn es dem Ganze in die Hand gegeben wurde. Ja? Der musste sich da hochhustlen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe nämlich auch so die ersten paar Jahre, wo er in Michigan war, so gar nichts über ihn gehört, schaut seine Stats an, kaum gespielt, aber hat seinen Weg eben gefunden.
Genau.
Und hat jetzt die Opportunity, für die du eben diesen ganzen Weg gegangen bist, in der Hand. Und ich denke, es hätte keine bessere Mannschaft geben können, als die Texans ihn zu draften, mit einem Coach, der Opportunities für den Tight End kreieren will. Mhm. Und für Deutschland ist es einfach der nächste Schritt in der Credibility, dass wir Talente produzieren, wirklich in Deutschland, die Football spielen können.
Absolut, ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich denke, für ihn ist es so riesig, weil Michigan ist ein Run-First-Team. Also da wirst nicht wirklich als Tight End wirklich gefragt, dass du viel den Ball fängst. Da hatte er sehr limitierte Stats. Wo viele Leute, seine große Kritik war ja einfach limitierte Erfahrung, weil er eben nicht so viel gespielt hat. Was für ihn natürlich gesprochen hat, aber hier Team-Captain, was natürlich zeigt, was er für ein Typ ist, dass Leute ihm vertrauen können, dass Leute ihn als Leader sehen. Ist natürlich riesig für dein Resume. Und dann gleichzeitig jetzt in einem System zu sein, wo du wirklich auf den Tight End gesetzt wird, das ist riesig. Ich erinnere mich an einen ehemaligen Teamkollegen, George Kittle, kam aus dem College, 5. Runde gedraftet. Ja. Ähnliche Statline. Weißt du, er hatte sein Senior-Jahr ein oder zwei Receiving-Touchdowns. 200 Receiving-Yards oder so, weil er eben nicht benutzt wurde. Er war in einem System, du kennst Iowa, die rennen den Ball den ganzen Tag. Play-Action vielleicht hier und da mal die Receiver, also wenig Passing-Game. In der NFL, er kam in ein System rein, das für ihn gemacht wurde, boom, explodiert, Superstar. Nicht, dass ich jetzt sage, er kommt da rein und er wird direkt gefeatured, aber ich glaube, da ist Potenzial da, dass er da wirklich explodieren kann und wirklich sein wahres Potenzial zeigen kann. Er ist jung auch, er ist als Junior rausgekommen, also er hat jetzt wirklich die nächsten Jahre sich zu entwickeln, aber ich glaube, der könnte eine richtige Waffe für die Texans werden.
Bro, das Ding mit Tight End spielen ist auch das, ich nehme lieber einen Run-Blocking-Tight-End aus dem College als einer, der im College seine Erfahrung gemacht hat, nur mit Bälle fangen.
Wunderbar.
So, ich kann dir beibringen, wie du Routen als Tight-End in der NFL laufen musst. Ja. Also klar, es gibt ein Element von Talent. Du bist 6'6 oder sowas. Ja? Oder es gibt Tight-Ends, die haben einfach einen anderen Antritt, anderen Juice. Aber der Kollege hat schon die Größe, er hat schon den Speed. Mhm. Die Routentechnik können wir dir beibringen.
4'6'1, müssen wir dazu einfach mal... Weißt du, was das für ein Statement auf 6'6 und 245 ist?
Alter, das sind schnellere Receivers. Alles andere können wir dir beibringen. So, welche Schritte du nimmst.
Nightmare. Ja. Alter, ihn gegen den Safety, gegen den Linebacker out in the slot, Alter, down the seam.
Aber hier ist das, was, glaube ich, noch schwerer beizubringen ist. Also, dir ein Ten and Out beizubringen, ja, oder eine Sale-Route oder eine Attack-Route oder sowas. Ja.
Ja.
Du musst es einfach nur wieder und wieder machen, dann kriegst du es irgendwann hin. Ja, das ist kein Problem. Was wir dir nicht beibringen können oder was schwerer ist zu coachen, ist so der Effort, der Grit, so deine Persönlichkeit, wer du bist. Du kannst nur bedingt verändern, wer du bist. Und einen Spieler in deinem Lockerroom zu haben, der sich im College einen Namen gemacht hat als Blocking Titan, das ist eine selbstlose Handlung. Weißt du, ich meine, du kriegst keine Stats davon, wie du gesagt hast. Du kriegst keinen Bonus davon. Oh, du bist ein geiler Blocking Titan. Es gibt kein Stat, auf das du zeigen kannst, was dir irgendwas bringt.
Genau.
So, das heißt, so eine Person im Lockerroom zu haben, ist viel wertvoller, als jetzt jemanden zu haben, der am College, keine Ahnung, eine 1000-Yard-Receiving-Season hatte, weil du meistens, es sei denn, die sind wirklich jemand, der ganz speziell ist, meistens ja, du hast deine Receiving-Guys, du brauchst aber jemanden, der bereit ist, den Split-Zone zu blocken. Jemand, der bereit ist, den Defensive End zu blocken. Weißt du, ich meine? Und viele Leute, die ihre 1000-Yard-Receiving am College haben, denen hast du eine schwere Zeit, das nahezulegen, dass wir jetzt in einem anderen Level sind, wo das zwar cool ist, dass du das machen kannst, aber 50% der Zeit musst du dein Gesicht in diesen Defensive End reinhauen. Mhm, weißt du, ich meine? So,
erzähl deswegen mal kurz aus deiner Perspektive. Natürlich, du hast ein bisschen denselben, diese Transition gemacht von wirklich einem puren Blocker und dann diese Routen. Wie schwer ist das, da wirklich gut drin zu werden?
Ich habe mich da lange Zeit selber zurückgehalten, weil ich, lass mich anders anfangen. Das Ganze fängt mental an. Ich denke, ich glaube tatsächlich, zu einem bestimmten Level kann jeder das Ganze lernen, wenn du bereit bist, die Arbeit reinzustecken. Und gerade in der Tight-End-Position ist das Ganze machbar. Kannst du zu einem Davante Adams werden? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber kannst du zu einem George Kittle werden? Glaube ich schon. Und zwar mit harter Arbeit, mit Raps, mit Coaching annehmen und, und Coaching auch wirklich suchen.
Auch hier, Alter. Ja. Herz, Mann.
Und dein Herz. Also ich sage es mal, du kannst nicht George Kittle werden über Nacht, aber du kannst an dieses Skillset eben rankommen mit genügend harter Arbeit in der Tight End Position. Ich glaube, in der Wide Receiver Position sind da vielleicht noch ein paar so einfach Faktoren, wo du sagst, oh damn, der Boy ist einfach anders. Yeah. Aber so diese ganze Routentechnik und auch Bälle fangen und sowas, das ist eine Sache von Confidence, eine Sache von Repetition und einfach das Ganze wieder und wieder machen, bis du kein so comfortable bist in deiner Technik, dass du da das gar nicht mehr nachfragst, was da passiert. Ja, und das Ganze eben natürlich einfach passiert, diese ganzen Bewegungsabläufe. Und also ich bin hype für ihn. Ich bin hype für ihn. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass Thailand einfach eine geile Position ist, Mann.
Weil
du kannst da mit deinem Herz und mit deiner Toughness und sowas so viel wettmachen und dann über Zeit, du hast ja, wenn du es schaffst, dir Jahre in dieser Liga zu erkämpfen, hast du jedes Jahr, du hast jedes Jahr einen Batzen an Reps, den du mehr hast als im Jahr davor. Deswegen sogar bei mir, wo ich ja hauptberuflich Fullback bin, ich bin mittlerweile so comfortable mit Routen und Sachen, die ich in meinem ersten Jahr das Schwitzen angefangen habe. Weißt du, ich meine, eine Real-Route, Digga. 2019, jedes Mal, wenn ich auf einer Real-Route war, ich war am Schwitzen. Ich so, oh mein Gott, Digga, wenn der Tom Brady jetzt den Ball in meine Richtung wirft und ich verkack, Alter, oh shit. So diese Gedanken.
Ja, ja.
Du musst so viele Wiederholungen haben, dass solche Gedanken überhaupt nicht aufkommen. Dass du, dass du kalter Killer bist und wenn der Ball in der Luft bist, du weißt, das ist mein Ding, so.
Ja, Mann. Ja, absolut. Wollen wir direkt aufs nächste Thema?
Gerne, Mann. Gerne.
Fand ich sehr, sehr krass. Ty Simpsons, Quarterback von Alabama Crimson Tide, wurde an der 13. Stelle von den Los Angeles Rams gedraftet. Und Sean McVay, der Head Coach der Rams, hatte da eine sehr, sehr, es war eine merkwürdige Reaktion ein bisschen drauf. Es hat angefangen mit dem Telefonat, wo er ihn angerufen hat und Ty Simpson sehr emotional hat am Telefon gesagt, let's make history, Coach. Und Sean McVay so, yeah, yeah, right, all right. Und dann war die Pressekonferenz, wo der GM und Sean McVay Fragen beantwortet haben über den Draft. Und Sean McVay sehr genervt, Körperhaltung, hat direkt gesagt, hey, das ist wie heißt der Quarterback?
Matthew Stafford.
This is Matthew's team. Ty is gonna compete for the backup spot. Compete. 13. Overall Pick. Also man hat sehr gemerkt, Sean McVay war kein Fan von diesem Pick. Was sehr interessant ist, weil du draftest niemanden 13. Overall. Und dann muss er competen und du bist nicht happy mit dem Pick. Also was ist da für mich die Frage so, wie viel Einfluss haben diese Coaches wirklich auf die auf den Draft, weißt du? War er überhaupt mit drin? Wurde er gefragt? Wie siehst du das Ganze?
Ich glaube, das ist verschieden von Mannschaft zu Mannschaft. Bei LA, die haben gemeint, sie treffen sich mittlerweile gar nicht mehr mit den Prospects, die haben vor dem Draft, weil das an ihnen anscheinend zu viel Bias gibt und auch um irgendwie andere Mannschaften nicht hinzugeben, an wen sie wirklich interessiert sind. Das heißt, das Ganze könnte daher zustande kommen, dass sie halt nicht so irgendwie Chemistry vorher hatten, weil sie sich noch nie getroffen haben. Aber ich weiß nicht. Also ich finde tatsächlich, ich kann da Sean McVay ein bisschen verstehen. Ist vielleicht auch so ein bisschen ein Ding, weil ich das von Bill Belichick immer gehört habe, dass der Draft komplett overrated ist. Dass niemand, der gedraftet wird, einen großen Impact haben wird, auf was in diesem Jahr passiert. Sozusagen. Also die,
das ist crazy, das ist ein crazy Statement.
Weil Bill Belichick war immer die Meinung, hey, die wichtigsten Leute sind zum einen die Leute, die wir schon hier im Zimmer haben, vielleicht noch die Free Agents, die wir adden, und dann gibt es vielleicht einen Rookie oder zwei Rookies, die meaningful Snaps spielen, aber zum Großteil sind die wichtigen Leute schon im Gebäude, wenn der Draft passiert. So, das heißt, ich könnte wenn ich von der Seite das anschaue, so, dann verstehe ich Sean McVay sein Ding. So, dieser Draft ist ja ein riesen Tamtam für die Mannschaften, übel stressig, bestimmt extrem wenig Schlaf. So, und dann drafte ich hier einen Quarterback, von dem ich weiß, dass er nicht der Starter sein wird dieses Jahr. Und der redet mir ins Ohr so, hey, wir machen Geschichte dieses Jahr, Bruder, du hier ohne reden. So, also, okay. Mag die Energie, aber pump the brakes, buddy. So, Matthew Stafford macht immer noch recht gute Arbeit.
Das ist hier das Ding. Okay, aber lass mal darüber reden. Okay, Matthew Stafford, amtierender NFL-MVP.
Ja.
Hat also mit seinem besten Football letzte Saison gespielt.
Warte, sag das nochmal. Amtierender NFL-MVP.
Genau. Und ich meine, der hat solide, ich meine, er wird auch langsam älter, ich glaube, er ist 38 mittlerweile, aber ich würde sagen, er hat auf jeden Fall solide 2 Jahre auf einem Elitenlevel in sich, ne? Okay, jetzt draftest du einen 13th overall. Sitzt du ihn wirklich für 2 Jahre? Weißt du, ich meine, das ist schon viel Kapital, also viel Geld, was du da investierst. Was ist da wirklich die Strategie? Warum Ty Simpson, verstehst du, der vor allem nicht viel gezeigt hat? Er hat in seiner Karriere 15 Career Starts. Ich fand ihn tatsächlich gut in Alabama. Ich fand, was er gemacht hat, ist sehr pro-ready. Pro-Style-Offense. Ich denke, der war super efficient. Der war, hat die Defense gut gesehen. Ich denke, quick Decision-Maker. Also ich finde ihn echt einen guten Spieler. Aber ich weiß nicht, ob du wirklich jetzt schon den Nachfolger hättest draften müssen für ihn.
Okay. Hättest du lieber einen Win-Now-Move gesehen? Also
absolut.
Lass einen Rookie holen, der uns jetzt helfen kann.
Du musst, ich habe gesehen, die Pressekonferenz von den Niners und Sean Lynch, haben über den Draft gefragt, über den Pick gefragt, und John Lynch hatte so einen Smirk on his face. Weil, ja, guter Spieler, aber es hilft ihn ja nicht für die nächsten 2 Jahre, weißt du? Und John Lynch ist halt cool. Geil, Alter, unser Erzrivale, weißt du, hat sozusagen ihren ersten Pick weggeschmissen, weißt du, nach dem Motto. So, also, ich weiß nicht, man, wie viel da wirklich mit reingeht, ob Sean McVay da wirklich Say hatte, dass der da wirklich sagen kann, hey, lass mal irgendwie, ich weiß nicht, wo es da gemankelt hat bei denen, aber ich meine, die waren zu kurz davor, einen Super Bowl einzuziehen. Also die haben natürlich ein sehr solides Team. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Move war.
Lass vielleicht grundsätzlich fragen, bist du eher ein Fan davon, eine Struktur zu haben, wo der Head Coach alle Personnel Decisions auch macht? Oder magst du so diese Division of Power oder vielleicht sogar mehr Power beim GM?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, das muss eine Joint Decision sein. Ich denke, deshalb bringst du einen GM und einen Head Coach hin, die auf derselben Wellenlänge sind, die ein Team sind in dem Sinne, und dann wird diskutiert, und hier, das sind die positiven, das sind die negativen Dinge, und dann hoffentlich kommst du zusammen auf einen Nenner. Aber in dem Fall, ich glaube, die waren nicht wirklich auf demselben Nenner. Mhm. Weißt du? Und ja, das kommt dann halt so, da kommt sowas bei raus. Aber ich denke, es ist trotzdem ein solider Pick, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich hoffentlich Früchte trägt. Weil, wie gesagt, ich finde, er ist ein krasser Spieler, aber weiß ich nicht.
Ja, also nicht. Teurer
Backup-Quarterback.
Teurer Backup-Quarterback. Ich mag solche Situationen, weil ich finde, es so ein bisschen dieses Green Bay-Playbook, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, was eben recht gut funktioniert, wenn du dich schon früher als gedacht um den Nachfolger kümmerst, damit der einfach diese Adjustment zu NFL machen kann, ein bisschen sich akklimatisieren kann in diesem schnelleren Level, und du nicht einen Rookie direkt ins Feuer werfen musst in seinem ersten Jahr. Ich denke, das wird sich noch auszahlen. Aber wie gesagt, also ich bin auch der Meinung, umso mehr Head Coach und GM auf einem Nenner sein können, umso besser. Ich denke, das erwartet sehr viel von zwei Leuten, die ja beide am Top ihrer Profession sind. Also wenn du ein GM bist in der NFL und Head Coach in der NFL, dann hast du dich hochgehasselt ohne Ende und Sacrifices gemacht ohne Ende, um diese Situation zu sein. Und dann einen Kompromiss zu finden mit jemand anderem, kann ich mir schwierig vorstellen. Also ich habe gesehen, wie sich bei Vereinsmeetings von den Stuttgart Scorpions Leute angeschrien haben über was, was wir alle aus Spaß machen. Weißt du, ich meine,
so. Ja, Mann.
Bei jedem irgendwie Jahrestreff oder sowas gab es irgendwie einen riesen Tamtam, weißt du, ich meine, so. Da ging es ja dementsprechend eigentlich um nichts. Und hier geht es um die Livelihood und deine Legacy. So dein Bread and Butter und wie dir alle Leute in Erinnerung bleiben. Das heißt, da ist es also eigentlich naheliegend, wenn du die richtige Person hast, so ein Diktatursystem zu haben wie in New England, wo halt, okay, du hast halt einen klaren Typ. Ja,
das war Bill, hat alle Entscheidungen getroffen, ne?
Alle Entscheidungen. So, dann treffen ihn auch alle Konsequenzen, aber zumindest weißt du, dass alles gut oder schlecht aus einer Hand kommt.
Ich finde den Move echt cool von der Seite, dass Ty Simpson ebenso wenig Erfahrung hat. Und dann 2 Jahre zu sitzen, das hilft natürlich. Das hilft ihm immens. Und das wahrscheinlich wird er dadurch so um einiges besser Quarterback, als er so oder so schon ist.
Wenn du der GM wärst, du hättest ihn nicht gedraftet.
Nein, absolut nicht. Digga, denkst du in den nächsten 1-2 Jahren, da war ja sogar die Rede von, dass dieser Draft relativ schwach ist. Und anscheinend 2027er Class soll super krass, super stacked sein.
Ja, du hast Arch Manning, Chambliss, den Dude von Oregon.
Von Oregon, Lagway. Genau. Chambliss ist der von Ohio State.
Ole Miss. Ohio State Quarterback ist aber auch
krass. Drin. Ja. Und das ist das Ding. Alter, die nächste Quarterback-Klasse wird so krass. Warum da so ein Reach machen? Verstehst du? Und das ist oft in diesem Draft passiert, wo Teams alle diesen Reach, dass die Leute...
Die Jaguars war ganz crazy mit den Reaches.
Oh mein Gott. Ich hab da online, die wurden gekillt, Mann. Dass die Leute in der zweiten Runde draften, die andere Leute in Third Day Pick hatten. Also vierte bis siebte Runde.
Die stehen zu ihren Picks natürlich. Weißt du, die haben die Leute, die sie wollen. Was da so das New England Playbook gewesen wäre. New England hat auch einfach mal aus der ersten Runde rausgetradet komplett. Mhm. So, die haben einfach alles weggetradet und dann einfach einen Haufen so 2 Drittrunden-Picks und sowas gehabt und dann da die Jungs gezogen. Mal sehen, was. Also der Jaguars-Coach hat ja eigentlich ein ziemlich erfolgreiches Jahr gehabt. Ich denke aber, dass wenn du halt solche, das ist ein Power-Move.
Yeah.
So, die haben gerade richtig was abgezogen, die haben ihre Leute gezogen, an die sie glauben, Kudos, aber das muss dann auch funktionieren.
Ja, ist echt so. Werden sehen. Ey, hattest du diesen Move von Dallas gesehen? Mit BS und Malachi Lemon, der Receiver, USC Receiver. Was ein crazy Move. Er war am Telefon mit den Steelers. Steelers hatten den 21. Pick. Dallas war on the clock. Die wussten, Dallas will den nicht draften. Steelers haben ihn angerufen, hey, wir werden dich mit unserem nächsten Pick nehmen, mit dem 21. Pick. Dallas hat irgendwie davon Wind bekommen und hat den Eagles gesagt, hey, Malachi wird gleich gedraftet von Steelers. Und dann haben die Eagles in den 20. Pick von den Dallas Cowboys getradet, haben dafür 2 Viertrunden-Picks bekommen. Und haben von den, der war am Telefon mit den Steelers und haben ihn weggeklaut und haben die Steelers ihn an 20, und dann haben die Eagles ihn an 20. Stelle gedraftet. Crazy. Und du weißt, da ist eine History. Yeah. Mike McCarthy, der früher Head Coach bei den Cowboys war, ist jetzt Head Coach mit den Steelers. Und da war schon die Staffs haben sich ein bisschen gemixt und da ist jetzt ein bisschen Bad Blood. Was ein absolut crazy Move, Mann.
Diese Coaches Beefs sind auch eigentlich underreported. Ich wünschte, es gäbe mehr so wirklich offene Storylines darüber, über die ganzen Coaches, die sich nicht leiden können.
Ja,
weil viele Coaches, die so miteinander gearbeitet haben, auch wo du denkst, okay, die sind eigentlich bestimmt gut, können sich nicht leiden, haben heimliche Beefs, haben offene Beefs und sowas, die Leute in der Industry kennen. Das wäre mal spannend, wenn irgendjemand so da mal das ein bisschen aus dem Nähtäschchen erzählt.
Absolut. Du hast ja gesehen, Robert Saleh jetzt bei den Titans gegen Liam Cohen
von
Jacksonville.
Zweimal pro Jahr.
Zweimal pro Jahr, man geht's, Alter. Come on. Saleh, Alter. Ey, leg dich nicht mit Saleh an, Alter. Alright,
leg dich nicht mit Saleh an.
Das ich sag's dir, der ist so ein Ochse, Mann. cool, da lass in den nächsten Ding reingehen. Another Stunner war Diego Pavia, ehemaliger Quarterback von Vanderbilt University.
Anchor down.
Crazy, Mann. Undrafted gegangen. Crazy ist, er war der Runner-up im Heisman. Er hat die letzte Saison hatte er Stats, er hatte 242 aus 340 Pass-Attempts für 3192 Yards, das war ein School-Record. 27 Passing-Touchdowns, 8 Interceptions, 826 Rushing-Yards für 9 Touchdowns. Also absolut irre Stats. Undrafted, das ist das erste Mal seit 2014, dass ein Heisman-Finalist undrafted gegangen ist. Ja, deine Meinung zu. Für mich krass, also,
boah, ich mind-blowing. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Hier ist warum. Der Kollege ist so der quintessential NIL-Quarterback. Also der hat sich krass hochgehustelt. Riesen Respekt davor, hatte riesen Erfolg at Vanderbilt. Aber wenn du ihn anschaust, seine Measurables, er ist kleiner gebaut, kleinere Hände. Kyler Murray hat aber comparable height, aber ist um einiges athletischer. Kyler Murray war am struggeln in der NFL jetzt mittlerweile die letzten Jahre. Mm. Okay, dann schaust du seine off the field, sag ich mal, Antics, seine Persönlichkeit, er ist ein lauterer Typ, die Family ist involviert und sowas, immer von Kameras, viel Trash-Talken und sowas. Die NFL-Scouts schauen sich das letzte Comparable dazu an, Johnny Manziel, war ein Schuss nach hinten. Ich glaube, dass darum so die Nachfrage nach einem Quarterback mit seinem Bild und mit seiner Persönlichkeit kombiniert doppelt gegen ihn spricht, wo dann eine Mannschaft sagt, okay, was kriegen wir mit ihm? Wir kriegen diese Showboat-Persönlichkeit, die in
was er auch nicht hält, was er auch zahlt. Also es ist oftmals
das hat auf
bringt
jeden
das
Fall
ja
am College gezahlt. Es hat auf jeden Fall am College gezahlt, weil der Junge ordentlich NIL-Kohle eingesteckt hat. Aber ich glaube, dass eben GMs da gesagt haben, okay, das ist uns ein großes Fragezeichen auf der Persönlichkeitsseite und sein Körperbau. Und das dazu, das muss ich dazu sagen, und das dazu genommen, sein Athletik-Level. Also der Körper alleine disqualifiziert dich nicht. Du kannst alles machen in der NFL, auch wenn du kleiner gebaut bist, wenn du dementsprechend athletisch bist. Und ich glaube, da ist, glaube ich, eher das Fragezeichen. So, dass er eine Gruppe an Jungs anführen kann und alle Bock auf den haben, glaube ich ihm sofort.
Ja, okay. Ja, ja. Nee, Jakob spricht den Körperbau an. Okay. Zahlen sind 5. Ich glaube, es ist 5'10". Ich weiß nicht genau, wie schwer er ist. 2 noch was. Also er ist ein bisschen stärker gebaut, würde ich sagen. Mhm. Also aber größemäßig, du sprichst an, Kyler Murray ist ein Vergleich. Tatsächlich genau dieselbe Größe wie Bryce Young, der immer noch Starting Quarterback bei den Panthers ist. Du sagst ja, okay, Athletik ist ein Problem, aber du rennst nicht für nix, für 826 Yards in der SEC. Verstehst du? Das ist auch nochmal ein Ding. Also ich sag für mich persönlich, ist es schon krass, dass du so Führungspotenzial zeigst, so ablieferst und dann nicht mal einen Free Agent Contract bekommst. Alter, das ist, okay, Drafting ist eine Sache. Du kriegst nur einen Invite, einen Minicamp-Invite. Apropos, er wurde gesigned. Er wurde von den Ravens gesigned heute. Hey, er hatte heute sein Workout dort und er wurde gesigned. Aber trotzdem ist es absoluter Irrsinn für mich, dass da wirklich jedes Team gesagt hat, das ist fast nur so eine Shadur Sanders-Geschichte, wo einfach jedes Team zusammengekommen ist und gesagt, hey, nee, den fassen wir nicht an. So, weißt du, wo die ganze Liga so einstimmig drauf war. Aber Diego Pavia, er ist ein Showboat und er redet viel und hat gesagt, was auch krass ist, er war bei John Gruden in der Show und hat gesagt, er repräsentiert sich selber. Dann hat er gesagt, nach dem Motto, what about your contracts? Like, you all negotiate themselves. So, oh yeah, yeah, I'm not gonna pay an agent 5-10%. Also da siehst du schon, dass er überhaupt keinen Plan hat. Weil das Maximum, was ein Agent nehmen kann, ist 3. Und deshalb hat er vielleicht auch keins von diesen Workouts angenommen, weil er selber das alles negotiated. Also er ist selber da so, hey, wo passe ich rein? Und die falschen Leute sind wahrscheinlich bei ihm im Ohr.
Lass so umfragen. Glaubst du, wenn er anders drauf wäre, dass er ein Free Agent Contract schon sofort
absolut bekommen hätte? Ja, keine Frage. Okay. Seine Antics und so, ich meine, du hast ja gesehen, nachdem er nicht den Heisman gewonnen hat, dann hat er gesagt, F all the haters und dies und das und war halt, weiß ich, übel sauer, was auch immer. Was? Digga. It is what it is.
Das ist das Ding. Bro, ich sag immer, Bro, du lebst nur einmal, du musst es auf deine Art und Weise machen. Mhm. Aber du musst auch mit den Konsequenzen leben können. Ja, das so, stimmt. Weißt du, ich meine, so, wir waren vielleicht eher Jungs, die sich an die Regeln gehalten haben und das Ganze immer so gemacht haben, wie es getan werden sollte. Mhm. Ich kann auch mit den Konsequenzen damit leben, dass ich jetzt vielleicht nicht der Coolste bin. Ja? Ich habe keine NIL-Kohle bekommen und ich bin mir sicher, Diego Pavia, egal wie seine Karriere weitergehen wird, der hat auf jeden Fall Kohle, die auf ihn wartet von Barstool Sports oder DraftKings oder irgendjemand. Irgendjemand wird dem Kollegen auf jeden Fall Geld in die Hand drücken, einfach dafür, dass er selber ist.
Aber okay, aber ein Ding noch. Okay, jetzt sind wir bei den Ravens gelandet. Lamar Jackson natürlich unangefochtener Superstar-Starter. Aber der Backup, wie heißt er nochmal? Auch einer der besten Backups in der Liga.
Bei den Ravens meinst du?
Yes. Auch ein shifty Quarterback, mobile Guy. Oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber auch ein sehr guter Backup. Also wo siehst du ihn da wirklich reinpassen? Weißt du, also mehr wie wahrscheinlich ein Practice Squad, wenn es hochkommt, vielleicht bist du...
Tyler Huntley,
ja. Guter Quarterback, also solider Backup, weißt du, einer der besseren in der Liga, würde ich sagen. Mm. Und jetzt hast du da, okay, wenn er Glück hat, dann schafft er vielleicht Practice Squad.
Ja, also er muss sich, also Diego Pavia müsste sich so diesen dritten Spot verdienen. Weil ich glaube,
viele Teams, die den nicht mal haben, diesen dritten Spot.
Really?
Ja, nicht jedes Team hat, bei den Niners, wir hatten immer nur zwei Active Quarterbacks und dann einen P-Squad.
Einen P-Squad, ja, auf jeden Fall. P-Squad.
Ach so, das meinst du.
Ist Best Case Scenario, weil du kriegst, wenn Huntley Business handelt, dann kriegst du natürlich einen Veteran nicht einfach so da rausgeballert, weil du gar nicht genügend Reps kriegen wirst. Ja. Um dementsprechende Leistungen zu haben. Du müsstest wirklich im ersten Preseason-Game wirklich Feuerwerk anzünden und crazy abgehen, damit das überhaupt eine Diskussion wird. Und ich glaube, das wird eben schwer, besonders weil du jetzt schon eigentlich hinten dran bist, du wurdest später gesigned, etc. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück. Ich denke, es wäre so eine krasse Comeback-Story, wenn er es doch irgendwie einen Weg findet, eine solide NFL-Karriere für sich rauszuhauen. Mhm. Und zumindest bin ich mir sicher, dass er eine Maschine wird für Talkstoff. Also ich denke, er wird genügend Headlines und Stories produzieren.
Wie gesagt, wieder so eine Shadur Sanders-Geschichte. Aber zeigt natürlich auch, dass deine Off-the-Field-Dinge, was du machst, was du sagst in den Medien, was du auf Social Media machst, das alles, das wird reingefaktort in das Decision-Making von diesen Teams, weißt du?
Du musst wissen, wer du sein willst. Das ist so eine Sache, die übertrieben wichtig ist im Leben. Willst du ein Entertainer sein oder willst du wirklich ein professioneller Athlet sein? Ähnlich mit Jungs. Es gibt Jungs, die sind einfach gut im Football und Jungs, die wollen professionelle Footballspieler sein. So, ich habe die Quote gesehen, auch von einem ehemaligen 49ers-Kollegen, der genau das gesagt hat. Fuck, wie hieß er? Defensive End, Outside Linebacker, Guy, Pass Rusher, war krass, aber ist ein bisschen crazy gegangen, 49ers.
Die Fortney.
Na.
Oh, ja. Alden Smith. Ja, ich habe nicht mit ihm gespielt, aber ja.
Ja, Alden Smith. Alden Smith hat gesagt, krasses Talent. Alden Smith, krasses Talent, der hat gesagt, hey, ich war einer der Besten auf meiner Position, weil ich gut in Football war, aber ich war kein guter Footballspieler. So, und ich denke, das ist so ein bisschen der Unterschied. So, ich glaube, heutzutage viele Jungs wollen vielleicht eigentlich andere Sachen machen. Jungs sind Fashion Designer, Jungs sind Rapper, wo du später auch drüber quatschen kannst. Jungs haben einen Haufen Interessen und andere Sachen, aber sie sind halt gut im Football. Mhm. Und Football ist der Weg raus in die Welt für sie gewesen. Darum spielen sie Football. Aber sie sind eigentlich keine guten Football-Spieler im Sinne von Plays studieren, Defenses verstehen, Film schauen und diese Geschichten.
Ja. Nee, das ist interessant. Ich hatte einen Coach im College, der hat mich das tatsächlich gefragt, so bist du, so do you like football? Ich so, yes coach, I like football. Do you love it? I said, why? I said, it's fun. It's like, do you like it just because you're good at it or do you actually like it?
Yeah.
Like, huh, das ist eine gute Frage.
Das ist so eine Frage, die hätte ich, glaube ich, immer als
Es so macht Attacke mir Spaß, genommen. Weil ich Erfolg habe. Verstehst du? Weil ich bin gut, deshalb macht es mir Spaß.
Yeah.
Verstehst du? Ich glaube, das ist ein und das andere. Das ist so ein bisschen ineinander. Verstehst du? Wenn ich jetzt absolut scheiße im Football wäre, würde ich dann lieben. Weißt du?
Aber das ist vielleicht das Ding, weil es gibt Leute, die sind keine guten Spieler, aber die lieben Football. Weißt du, das werden viele von den Coaches gewesen sein.
Okay, ja. Okay, also zwei verschiedene Dinge sind das dann. Ich liebe den Sport an sich, aber ich liebe es zu spielen, also nicht zu spielen, oder was meinst du?
Ich glaube, die lieben es sogar zu spielen, obwohl sie nicht gut sind.
Obwohl sie nicht gut sind.
Ja. Yeah. Also das ist das Backblood von dem Vereins-Football und von den Coaches und sowas. Und gleichzeitig, du hast aber auch solche Leute natürlich in der Liga. Weil du hast Leute in der Liga, die gut sind und gute Footballspieler sind.
Das
sind
so, wie oft hast du schon gehört? Ich habe so viele Teammates gehört, ich sage, I hate this shit.
Auf jeden Fall.
Oh Gott, I can't wait. I'm just doing this for a paycheck.
Bruce hat schon am College angefangen, Mann. Ich hatte am College, wir hatten einen 5-Star-Recruit, Mann. Krassester Dude in meiner Klasse, übertrieben talentiert, hat die, glaube ich, die SEC in Rushing angeführt und sowas. Digga, wir saßen da als Freshman in unseren Lockers nach den Workouts und der sagt so, man, Jacob, if I could sing, if I could dance, if I was good in school, if I could do anything else.
I wouldn't be here, man.
So, Digga, und ich habe gerade alles dran gesetzt, um mich irgendwie in die USA rüber zu hustlen. I feel you, man. So, und dann habe ich aber meinen Gatorade Proteinshake getrunken, den ich kostenlos bekommen habe und gesagt, so, what the fuck is he talking about?
Right. Ja, das ist das Ding, Mann. Das ist sehr interessant, Mann. Verschiedene Perspektiven auf jeden Fall.
Komm, eine kleine Draft-Story hier noch, oder?
Lass mal auf jeden Fall darüber reden, weil das absolute crazy Maschine aus dem IPP-Programm. Wie nennt man seinen Namen? UR?
Ich glaube, also so habe ich es mir mal vorgestellt.
UR Bernard wurde in der 7. Runde 251 overall zu den Philly Eagles gedraftet. Er ist Nigerianer, 21 Jahre alt. Alter, hat der sein Pro-Day rasiert, Mann. 309 Pfund. Mach mal kurz die Mathe. Ich hab's nicht hier, Mann. Was ist das in Kilo?
300, Pfund. Ich type's rein. Das sind so Momente, wo so ein AI-Assistent...
Ja, ne? 140 Kilo, Digga.
Bam.
Alter, ist eine 4,6, 4,6,3, 4,6,4, also unglaublich schnell für seine Größe. Ist 39 Inches auf Vertical gejumpt. Also unglaubliche Nummern für sein Gewicht. Also so athletisch, ich glaube, das ich weiß nicht, ob das davor existiert hat. Also absolut athletischer Freak. Und wurde jetzt zu den Eagles gedraftet, hat absolut null Football Experience. Hat mich ein bisschen an meinen ehemaligen Teamkollege Efe Obada, der auch zero Football Experience hatte. Also wird sehr gespannt, wie das klappen wird. Weil wenn du komplett ohne Footballerfahrung kommst, dann ist schon schwer, diese Movement, dein Pad-Level und sowas zu lernen. Also da ist eine riesen, riesen Learning-Curve. Aber er hat natürlich das athletische Talent, absolut das Potenzial zu dominieren, wenn er das hinkriegt. Aber ich weiß nicht, in so einer kurzen Zeit, ich denke, der wird trotzdem ein paar Jahre auf Practice-Squad brauchen. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Story hier.
Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, ich werde hier mal kurz versuchen, was einzublenden, Marc. Ich weiß nicht, ob du sehen kannst. Wir haben hier einen Breakdown, das UR Bernard und Myles Garrett vergleicht in ihren Stats.
Alter,
beide 6'4 groß. 40-Yard-Dash-Time, UR Bernard eine 4'6'3, Myles Garrett eine 4'6'4. Benchpress 31 für Bernard, 33 für Garrett. Vertical 39 für Bernard, 41 für Garrett und Broadjump 10-10 für Bernard und 10-8 für Garrett.
Und Bernard war 30 Pfund schwerer als Myles Garrett. Myles Garrett war bei seinem Pro Day 270 und wir reden von 300. Also fast 40 Pfund schwerer. Also crazy. Nummern also einfach aus dem anderen Universum.
Ich habe bei dem Media Workshop mit ein paar Jungs geredet, die nicht die beste Opinion hatten über das IPP-Programm.
Okay.
Ja, also da waren ein paar Jungs dabei, die haben gemeint, ja, das ist irgendwie Zeitverschwendung und eine Verschwendung von einem Roster-Spot, wo ich ihnen gesagt habe, hey, der zählt doch gar nicht.
Zählt ja nicht dazu.
Roster dagegen, aber die haben gesagt, ja, trotzdem, das fühlt sich an wie eine Abkürzung für jemanden, der das Ganze nicht verdient hat, weil er vom Football-Verständnis und sowas gar nicht auf unserer Wellenlänge war.
Das ist krass, okay.
Und der Typ war bold, weil der hat es mir ins Gesicht gesagt und Effe stand da daneben und wir haben dann natürlich gesagt, so, hey, what you trying to say und sowas, aber war ein bisschen Spaß nur. Naja, aber das ist eine Opinion, die auch existiert. Mhm. Ich finde aber, dass solche Leute wie Bernard eben das rechtfertigen, dass das Ganze trotzdem seinen Platz hat. Weil du hast hier ein Talent für einfach, was die Nummern angeht, was den Körper angeht, an Sachen, die du nicht coachen kannst. Das ist ein Footballspieler, den du im Labor nicht besser hättest zusammenbauen können. Wenn du früher Madden gespielt hast und du hast so deinen eigenen Spieler created, dann wäre der dabei rausgekommen. Ja, so, weißt du, ich meine? Und ich denke, da macht es für die Liga einfach nur Sinn, ein Programm zu haben, wo du versuchst, solchen Leuten einfach den Sport beizubringen. Weil wenn die 3 Jahre lang jetzt eine Practice Squad Salary in den Kollegen investieren und er am Ende nicht als Starter oder Spieler oder sowas in der Liga rauskommt, okay, dann hast du zumindest, denke ich mal, Football in Nigeria weiter nach vorne gebracht und du hast einen Ambassador gewonnen, den du jetzt in die Welt schicken kannst und der Promotion für die NFL und so weiter machen kann.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn der sich auszahlt,
Alter,
dann ist sein Ceiling halt so verdammt hoch,
dass
es sein kann, dass wir hier einfach den Start von einer Superstar-Karriere sehen.
Mhm. Alter, ich meine, ich hoffe, er kann es irgendwie. Es ist echt schon schwer. Ich habe es mit FA gesehen. So Sachen wie Pad-Level, wo du denkst, okay, hey, bleib low. Es kann ja nicht so schwer sein, aber der hatte da Riesenprobleme mit. Ja. Weißt du, weil das einfach so eine unnatürliche Haltung für ihn war. Es ist groß gewachsen, also das ist einfach, das war.
Und es ist tatsächlich das, was ich auch bei den ganzen anderen Defensive Linern aus dem IPP-Programm jetzt gesehen habe, die auch extrem talentiert sind. Wir haben bei den Texans auch einen gehabt. Haggai, der war vom Programm von ein paar Jahren schon, ist schon eine Weile jetzt in der Tingle schon seit ein paar Jahren in der Liga rum.
Mhm.
Hat alles drauf, hat die Moves und sowas, aber das Einzige, was den Jungs meistens noch fehlt, ist eben dieses Pad-Level, was sich so, das ist kein normal, also das kannst du auch nicht, das fühlt sich, du fühlst dich immer niedriger an, als du bist.
Klar, ja.
Das ist auch noch eine Sache, an die ich mich immer erinnern kann. So, du musst immer noch mal ein Stück niedriger sein, als du dich eigentlich so schon niedrig fühlen würdest, aber also ich wünsche dem Jungen auf jeden Fall alles Gute, eine riesen Opportunity für ihn auch. Und eine riesen Opportunity, das International-Programm und auch Football Nigeria.
Ja, ganz ehrlich, wir müssen das IPP-Programm, Alter, put it back on the map, Alter. Anscheinend sind da Leute draußen, die Scheiße labern, das gibt's ja nicht. Aber ganz kurz zu seinem Punkt. Seid ihr einfach, du, FA und Jordan, die einzigsten, die es wirklich da rausgeschafft haben bis jetzt?
Schon. Ja und nein. Ja und nein. Du hast Jordan Mailata, der aber natürlich gedraftet wurde, aber der aus dem IPP-Programm kommt.
Ach, er wurde auch gedraftet?
Der wurde auch gedraftet, aus dem IPP-Programm raus. Also wie Uwe Bernard.
Ja, okay.
Hat so rausgestochen, dass er gedraftet wurde. Ich glaube, wir sind die einzigen so in den letzten paar Klassen, die den Durchbruch wirklich in längerjähriges Starter-Bereich geschafft haben. Einige Jungs sind immer noch da, die auf der Kippe immer sind, so zwischen Practice Squad und die auch gut genug für normalen Practice Squad vielleicht sind und aber vielleicht nie auch ein paar Spiele spielen. Haggai hat letztes Jahr gespielt für uns, nicht sich so den Starting Spot wirklich erringen können oder diesen Platz in der Mannschaft festhalten können. Das hat
in den
letzten Jahren ein bisschen gefehlt.
Okay, erzähl mal. Okay. Weil
also schau mal, du kannst zum Beispiel, bestes Beispiel, David Bader.
Yeah.
David Bader war immer kurz davor. David Bader hat es auch gepackt, seine NFL-Pension und sowas zu bekommen. Er war immer kurz davor und dann hat er jetzt halt so 2 Jahre hintereinander Pech gehabt mit der Verletzung, und dann.
Weil er war tatsächlich dann, der war ja zum Schluss, die letzten paar Male, wo er gesigned wurde, das war ja einfach so, der wurde einfach gesigned als Free Agent. Genau. Das war ja nicht mehr durchs IPP-Programm.
Genau. Also er hat sich sozusagen in eine Position erkämpft, wo er gut genug war, ein Angebot zu kommen, eine Opportunity zu bekommen, zu competen. Und das ist ja alles, was du willst als Spieler. Weißt du, ich meine, so dann Verletzungspech zu haben, da steckst du nicht drin. Aber ich denke, so die nächste Welle hat ein bisschen gefehlt. Und ich denke, das hat jetzt gerade mal so ein bisschen neues Excitement in das Programm reingebracht.
Ja, ich denke, ist da vielleicht ein bisschen eine Korrelation, dass du als IPP-Player mehr eine Chance hast, wenn du auch College gespielt hast, außer du bist natürlich ein absolut physischer Freak, wie Jordan ist, wie FA ist, wie hier, wie heißt der, UR ist. Weißt du, und dann bist du hast den Durchbruch geschafft, du hast 4 Jahre auf dem College gespielt.
Ja, hundertprozentig. Also,
ja, ne?
die NFL versucht es, glaube ich, auseinanderzuziehen, dass sie eigentlich dieses IPP-Programm wirklich für Leute möchte, die nicht College gespielt haben.
Okay.
Und gleichzeitig sehen wir jetzt mit Marlon Klein und den ganzen Jungs, die hochkommen, die erste Welle an Europäern, europäischen Kids, die wirklich am College gespielt haben. Mhm. Also da, ich war noch in diesem Limbo ein bisschen, wo noch sehr, sehr, also als ich rübergegangen bin, waren sehr wenig Europäer an wirklich großen Colleges. Ja. Also ich glaube, ich war der Einzige in der SEC in der Zeit, wo ich da war. Es gab vielleicht noch einen, glaube ich, bei Boston College oder sowas. Da war irgendwie so eine Flaute zwischen,
okay,
zwischen Björn, Kasim, dir und dann war ich, habe meinen Weg gemacht und dann war so ein bisschen so ein Fenster und dann hat es angefangen eben mit diesem, hey, wir gehen alle in Georgia an diese Highschool, hey, wir gehen auf dieses
API Recruit Tour. Ist das tatsächlich immer noch ein Ding, dass das jetzt auch noch läuft, so eine richtige Pipeline?
Ja.
Okay.
Aha. Ja, also ich weiß nicht, ob da noch andere Schulen jetzt aufgemacht haben, aber ich weiß, dass so Brandon Collier, PPI Recruit, angefangen hat, die Kids rüberzubringen. Jungs sind auf einmal auf diese Highschool gegangen und dann hattest du auf einmal viel, viel mehr Kids an den Colleges. Mhm. Und gleichzeitig hat die NFL Academy angefangen, richtig Gas zu geben. Mhm. Das hat auch ein bisschen gedauert.
Yeah,
Ich hab einen Kollege von mir, von Scorpions, Nico Wiedmann, platziert in der ersten NFL Academy Klasse, direkt über eine Connection, boom, 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 hat es klar gemacht. Aber der kam da an und die hatten nichts. Die hatten keine Sporthalle, die hatten kein Gym, die hatten Gastfamilien, war Chaos, die Schule war noch nicht richtig organisiert und sowas. Das heißt, der ist dann nach ein paar Monaten wieder zurückgegangen nach Deutschland, weil er tatsächlich in Deutschland mehr Ressourcen hatte als da.
Ach, krass.
Und das hat sich jetzt aber geändert. Die haben jetzt mittlerweile eine richtige Facility, die haben ein richtiges Programm und du siehst halt, das ist sozusagen das Bindeglied. Die Academy platziert Jungs am College, dass die es aus eigener Kraft in die NFL packen. Das IPP-Programm ist immer mehr daran interessiert, wirklich Leute aus, Afrika, Australien, Samoa etc., aus Rugby-Ländern sozusagen zu rekrutieren. Leute, die wirklich nicht so viel Touchpoints hatten mit Football und denen rüber zu helfen.
Ja, interessant, Mann. Ja, ich frage mich tatsächlich einfach, dass der Ratio, dass von Kids, die dann Erfolg danach haben, einfach nicht so groß ist, ob da vielleicht irgendwas besser gemacht werden könnte. Oder halt auch im Team intern, dass denen vielleicht mehr Resources gegeben werden können.
FA ist da dran. FA versucht da und ist da auch wirklich hinterher mit den NFL-VPs, also den Leuten, die wirklich in charge sind, zu reden und sowas, weil er ist jetzt retired und ich glaube, das liegt ihm sehr im Herzen, weil das ist tatsächlich das was fehlt, was ich auch gesehen habe, was fehlt. Mhm. Du kannst nicht irgendwie einen 19-, 20-jährigen Dude aus Nigeria holen, 3 Monate in Florida, ihm beibringen, wie er in Three-Point-Stance geht und 40-Yard-Dash macht und ihn dann in die NFL stecken und dann sagen, okay, mach mal.
Genau.
Kümmere dich mal. Visum, Driver's License, etc., Bank-Account, alles. Diese ganzen Sachen, die du als Ausländer vielleicht am College durchmachst, also den Shit, den wir am College durchgemacht haben, jetzt in der NFL durchzumachen, mit viel mehr Stress, viel mehr Druck, viel mehr Tam-Tam drumherum, ist crazy. Das heißt, ich glaube, es braucht einfach mehr so ein Player-Engagement-Programm, was den Jungs einfach bei dem Adjustment einfach hilft, ein bisschen mehr.
Absolut. Cool.
Hi. Wollen wir über Coaches reden?
Ja.
Ein bisschen, ja? Ich lass dir mal den Vortritt bei dem.
Okay, ist ja schon mittlerweile ein paar Wochen her. Wir müssen drüber reden. Wir haben noch nicht drauf reagiert. Aber Mike Vrabel, Riesenskandal. Was ist da los? Also es geht um Mike Vrabel und Diana Rossini. Da geht es um, dass die anscheinend, also ist es bestätigt, wir haben eine Affäre, also ist es ziemlich sicher, ne?
Ich weiß von nichts.
Ah, du weißt von nichts, okay. Also da gibt es Fotos schon von anscheinend 6 Jahren, die sind 2020 geleakt worden und ein Riesen-Media-Mess und da sind alle möglichen, jetzt die ganzen online Sherlock Holmes haben da Sachen gefunden und jetzt ist die Frage natürlich, wo ist da wirklich die Grenze? Also als Head Coach und wann wird es zu viel und was sollten da die Konsequenzen sein? Falls das jetzt wirklich rauskommt, hey, ja, er hatte da eine Affäre mit einem Media Member und ja, was sollte die NFL dagegen tun?
Aber für mich ist es so, es hat mit Football nichts zu tun. Also die NFL hat da eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist eine Privatsache. Was mein größter Beef ist, sind diese ganzen Keyboard-Investigator, die jetzt alle jeden Tweet, jedes Bild, Granulation, Photoshop, Enhance analysieren, weißt du, ich meine, AI, Fingerprint, Scan. So, Bro, was ist das Ziel? So, weißt du, ich meine, warum investierst du so viel Zeit von deinem Leben darin, irgendwie jemand anderen, der gerade clearly in einer richtigen Krise ist, das ist, die Leute sind verheiratet und sowas, das ist alles nicht geil, weißt du, ich meine, so da jetzt noch Benzin auf das Feuer zu werfen, das ist Nummer eins, das sind die ersten Leute, mit denen ich Beef habe. Nummer zwei, so die ganzen Leute, die jetzt darauf reagieren, so, oh, wie kann er nur so, ey, ich glaube, das steht in der Bibel. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. So, okay? Auf einmal acten alle so, wie wenn sie keinen Dreck am Stecken haben. So, weißt du, ich meine, Minimum, auch wenn ihr der treueste Treuhänder aller Zeiten seid. So, okay, gib mir deine Browser-History. Lass mal Browser-Histories anschauen, okay? Jeder, der über Mike Rabel redet, zeig mal deine Browser-History. Wenn du da kein Problem hast, okay, dann kannst du gerne da rausgehen und dich beschweren darüber und sowas, aber ansonsten, ich mal, Bro, Leute, die gehen durch was private Krise, Bro, lass die Leute da durchgehen und
das ist ein gutes Argument. Ich meine, dass Leute sich da so reinsteigern, aber Leute, das ist halt das Ding, so, die eaten das ab, das taugt denen. Aber im Endeffekt, sie hat ja jetzt resigned, sie war jahrelang Reporterin, für wen hat sie denn gearbeitet? War das nicht NFL Network, also NBC oder was?
Der Athletic, glaube ich sogar.
Ja? Yeah?
New York Times.
Das ist nein, ja?
Sportabteil von denen, glaube ich.
Was natürlich den ganzen Sache nicht hilft. Was halt ein bisschen dich hinstellt, als wärst du schuldig und hast was gemacht, was er hätte jetzt nicht machen sollen. Ist es im Endeffekt mein...
Ich muss dazu sagen, ihr Ding ist, ihr Vertrag wäre ausgelaufen im Sommer.
Okay.
Und natürlich mit dieser Situation ist klar gewesen, dass sie nicht den Vertrag hätten sie wahrscheinlich nicht verlängert. Ja. Natürlich
sie hat doch ein paar Dinge gebracht, wo du sagst, ey, das ist schon so ein paar Headscratcher. Sie hat öffentlich ihren Ehemann so ein paar Mal richtig bloßgestellt, also so echt schon disrespected ein paar Mal, also öffentlich in Podcasts, in Talkshows und alles. Dann hat sie, das war auch ein crazy Tweet, sagt sie, schaut sie ihren 4 Monate alten Sohn Mike an. And I'm thinking about who are some of the most famous Mike players or coaches in the NFL. Und zu dem Zeitpunkt hatte sie schon eine Relationship mit Mike Rabel. Also so solche Dinge, wo du denkst, oh shit, Alter, was machst denn
du? Aber schau mal, das ist das Ding. Das ist so, wenn wir in der echten Welt sind, in der echten Welt, in jeder Familie, ja, überall hast du so Scheiße. Ja, und es ist tough. Ich kann es den Leuten nur nahelegen. So feiert sowas nicht ab, weil euer Dreck kann auch irgendwann rauskommen und dann stellt ihr die größte Krise, die ihr in eurem Leben gehabt habt und die jetzt in den nationalen Medien so breit getreten wird und sowas. Mhm.
Und ich kenne ja, also Rabel ist ja echt so ein Hardcore-Motherfucker auch, weißt du? Ich habe ja ein Interview mit ihm. Ich habe ja ein Interview mit ihm gehabt. Also der ist so ein Guy. Und jetzt muss er, jetzt geht er zum Mandated Therapy Sessions und ich sag's dir, wie ist der Typ hat keinen Bock. Das ist ja schon so scheißegal. Oh mein Gott, ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, alles ist gut zu Hause. Er und seine Frau haben sich vertragen oder was auch immer, aber then, hey, just gotta make it look right für die Leute
alles,
zu Hause.
Alles, was im Dunkeln passiert, kommt raus, man. Du musst leider einfach die richtigen
Entscheidungen. Ja, aber eher zum Thema NFL, ich glaube, die NFL soll da einfach ihre Finger raushalten. Das ist ein Ding zwischen euch, privat, figured it out. Weil es ist ja auch nicht, du darfst nicht intern, teamintern, darfst du nicht daten oder irgendwas machen. Das war oft immer die Regel mit den Cheerleaders, Spieler durften den Cheerleader nicht anfassen. Ja.
Cheerleader, Athletic Trainer.
Genau, Leute, weil das so ein, du bist in einer Position of Authority, weißt du, du hast so eine Macht über die oder was auch immer, was die da sagen. Also das verstehe ich noch, aber ich meine, er hat ja nichts mit ihr zu tun. So. Also, das ist halt einfach eine okay Affäre und das passiert sehr, sehr häufig. Also von dem Sinne, ey, NFL, scheiß drauf. Und Mike Rabel, ja.
Ich hoffe, dass für sie, dass sie da irgendwie einen Weg auch rausfindet, weil Digga, Rabel hat als Spieler schon alles erreicht und als Coach bewiesen, dass der wird immer einen Job haben als Coach, solange er coachen will. Aber ich denke, für sie als Journalistin, denke ich mal, werden die Konsequenzen fast härter sein, weil du da, glaube ich, schneller halt ersetzt werden kannst. Ja? Es gibt hundertprobige Journalisten da draußen, die keinen irgendwie Skandal an der Backe haben. Das ist so tough.
Ja, nee, wir hoffen natürlich.
Oh, naja, aber direkt die Transition in einen Coach, der einen Job jetzt als Journalist hat oder zumindest im Fernsehen. Kurz, Mike Tomlin hat einen Gig angenommen bei CBS, da einen dicken Check bekommen. Und ich glaube, die Frage ist so, hey, glaubst du, das war's für ihn jetzt coaching-technisch? Also glaubst du, wir sehen Mike Tomlin nochmal an der Seitlinie oder denkst du, der ist jetzt erstmal im Fernsehen für den Rest seiner Karriere?
Für den Rest seiner Karriere kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja oftmals so ein Ding, dass Coaches, die im Augenblick keinen Job bekommen, dass sie erstmal TV machen für eine Weile und dann warten sie sozusagen auf die richtige Opportunity. Wer hat das gemacht? Sean Payton war ja für ein Jahr raus, hat das gemacht. Wer war das noch? Da waren ein paar Coaches, die das gemacht haben. Ich denke, es ist einfach so change the scenery ein bisschen. Mhm. Du siehst ein bisschen was anderes, du siehst das Game aus einem anderen Winkel, du so, weißt du, einfach so ein bisschen so ein Pause-Button, wo du ein bisschen was anderes machen kannst und dann, ich denke, den wird es wieder zurückziehen. Ich denke, da ist noch zu viel Feuer, der hat noch zu viel zu erreichen. Und ich denke, der wird auf jeden Fall irgendwann wieder an der Seitenlinie stehen. Aber ich denke, ein guter Gig. Ich denke, Mike Tomlin ist ein entertaining Guy, weißt du, und er weiß Ball. Und ich denke, der bringt da so ein bisschen so einen neuen Flair mit rein. Der macht, glaube ich, CBS, der macht, glaube ich, Monday Night Crew für das Monday Night Game. Es wird cool, Mann. Ich freue mich drauf.
Ja, ich finde auch, Head Coaches sind wie gemacht dafür, weil die sind sowieso gewohnt, mit einer Menge an Leuten zu sprechen, können sich da klar ausdrücken. Und dann das Game wirklich aus derer Perspektive zu sehen, das ist, es bockt sich immer, Mann. Diese Bill Belichick-Meetings, in denen ich saß, immer wenn der nächste Gegner vorgestellt wurde und sowas, da sitzt du einfach und hörst einfach zu. Und auch wenn du übertrieben müde bist, Digga, du findest da immer was, wo du sagst, damn, this guy just knows ball.
Like. Absolut, ne?
Das ist jetzt schon wieder gewusst. So, das ist dope.
Das war auch, also ich bin ja kein Offense-Spieler, aber einfach, wenn ich Shanahan beim Offense erklären zugehört habe, Alter, und wie Offenses funktionieren und was die denken und wie du das liest, Alter, mit seinem Zone-Scheme und du liest, Alter, jedes einzelne Gap und dann nimmst du den Cutback und wie du blockst und ich so, damn, das steckt so viel dahinter und da ist so viel einfach, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde, um das so, diesen Spielzug wirklich so zu entwickeln. Also es ist crazy. Also ja, es ist wichtig, das ist echt schon da. Ja, es ist crazy, Mann. Das ist cool.
Oh, ey, ich würde sagen, wir können es da mal damit belassen, Mann. Wir haben ein paar Themen noch übrig, die können wir nächste Woche ziehen. Wir haben noch ein großes, irgendwie einige NFL-Spieler mittlerweile als Rapper. Da will ich auf jeden Fall noch drüber reden, aber das machen wir beim anderes Mal. Ich denke, für heute soll es gewesen sein. Marc, hast du noch irgendwelche letzten Worte für die Leute?
Hört rein. Immer was Gutes dabei. Aber dafür heute sind wir durch, Mann. Alter. Vielen Dank, Alter, fürs Einschalten, wie immer.
Pass auf, ich muss hier noch sagen, wenn ihr auf YouTube das Ganze anschaut, like, comment, subscribe, es gibt so einen Hype-Button. Es gibt uns ein bisschen Hype. Das tut die Reach erhöhen. Okay. Wenn ihr das Ganze auf Audio only anhört, dann teilt die Folge mit einem Kollege, der sich für Football interessiert. Das ist der beste Weg, wie ihr den Podcast beim Wachsen helfen könnt. Ansonsten machen wir nächste Woche wieder Fragen. Die werden auf @wirsindgamechangers, dem Instagram-Channel, könnt ihr die ganzen stellen und reinschicken. Und ich sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin.
Ciao. Tschüss.